نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم في محمد ضعيفة أفرادكم دعج مدقي شيشتة فننزل قفيد محمد صلى الله عليه وسلم. Und wir waren im Jahre 8 nach der Auswanderung und wir sprechen heute über Ghazwat Hunain. Nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mekka befreit hat von Schirk und von Götzendienerei, haben die Leute von Hawazin und Thaqif, Hawazin und Thaqif, die sind arabische Stämme, die sehr große Stämme waren, diese Leute haben gesagt, bestimmt Muhammad hat jetzt besiegt, der wird uns angreifen. Bevor er uns angreift, sollten wir ihn angreifen. Deshalb kamen diese Leute zusammen, Hawazin, Thaqif, Nasr, Jusham, Sa'ad bin Bakr, das bedeutet, und manche von Bani Hilal. Auf jeden Fall, die waren viele arabische Stämme, die kamen zusammen, die haben sich verbündet und sie wollten gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kämpfen. Sie haben einen sozusagen Generalführer genommen, der war Malik ibn Auf al-Nasri. Dieser Malik ibn Auf hat einen Plan gehabt. Er hat gesagt, wir haben nicht so viel. Wir haben keine Wahl. Entweder gewinnen wir, oder werden die Muslime uns sozusagen alles wegnehmen. Deshalb hat er gesagt, wir machen die Kinder und die Frauen hinter der Armee und wir marschieren. Da hat man ihm gesagt, Turayd ibn Sunna, der ist bekannt, auch der war ein Dichter. Er hat ihm gesagt, wieso tust du das? Er hat ihm gesagt, ja, damit die Leute überhaupt nicht sich überlegen oder die Gedanken bekommen, dass sie zurückkehren. Weil wenn sie zurückkehren, dann verlassen sie ihre Kinder. Du sagte ihm, egal was du machst, wer nicht kämpfen will, dann kannst du ihn nicht zwingen. Auf jeden Fall, sie haben sich verbündet und sie haben einen Platz sozusagen ausgesucht, das war Hunain. Hunain ist ungefähr 25 Kilometer entfernt von Mekka in Richtung Al-Ta'if, von der Seite von Arafat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat davon gehört, dass die Leute sich versammelt haben und dass diese Leute ihn angreifen würden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Sahaba aufgerufen, dass sie sich auch vorbereiten. Da kamen die 10.000 Leute von Mekka, die mit ihm waren, und 2.000 Leute von den weiten Arab und von den Leuten von Mekka, die befreit waren. Und andere Leute waren dabei, ja, die sozusagen ihre Herzen für den Islam gewonnen sollten. Und es gab auch unter anderem Leute, die Götzendiener waren, die keine Muslime waren, die wollten mitmachen. Wie zum Beispiel Safwan ibn Umayya, Suhail ibn Amr und andere. Die waren keine Muslime und die wollten auch mitmachen. Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Waffen gebraucht. Er hat das von einem Nicht-Muslim ausgeliehen, der hieß Safwan ibn Umayya. Der Prophet hat von ihm 100 Rüstungen genommen. Und der Prophet sagte ihm, wenn was passiert, dann garantiere ich das. Safwan sagte ihm, du brauchst nicht. Er sagt, warum? Das ist dein Vermögen. Er hat ihm gesagt, ja, ich überlege, dass ich den Islam annehme. Das ist so geblieben. Auf jeden Fall, die Armee von Muslimen ist in Richtung Hunain. Und in diesem Ort haben die Leute von Hawazin und Thaqif, sie haben sich verschanzt, sehr gut. Als die Muslime dort waren, dann kamen die Leute von jeder Richtung und die haben die Muslime angegriffen. Die Muslime waren 12.000, die haben gedacht, ja, wir sind 12.000, wer kann uns besiegen? Wer kann gegen uns sozusagen halten in diesem Zusammenhang? Und sie haben gedacht, sie werden alles schaffen. Aber als das anfing und sie haben von jeder Seite die Angreifer gehabt, viele von den neuen Muslimen oder von den Leuten, die nur dabei waren, um Beute zu bekommen, sie haben den Platz verlassen und sie sind weggerannt. Und Der Prophet sieht das vor seinen Augen, wo die Leute erinnern. Natürlich nicht alle. Die Sahaba, Abu Bakr, Ali ibn Talib, andere, die sind geblieben. Und auch viele, die richtig gläubig waren. Aber durch diesen Angriff, was sehr schnell war, hat man wirklich die Konzentration verloren. Der Prophet Muhammad sallam hat angefangen zu schreien: Ich bin der Gesandte oder ich bin der Prophet, ohne Lüge. Ich bin der Sohn von Abdul Muttalib. Damit die Leute wissen, der Prophet ist noch da. Und der Prophet Muhammad sallam hat seinen Onkel Abbas befohlen, dass Al-Abbas ruft, der sollte aufrufen, oh Leute von Al-Ansar, das wird von den Leuten von Medina, Leute von Al-Shajara, von dem Baum, die Leute, die treu alt geschworen haben unter dem Baum, Leute von Surat Al-Baqarah. Und er hat das Al-Abbas laut gesagt. Als die Sahaba das hörten, sie kamen alle zurück. Und sie wollten den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verteidigen. Da kamen sie zurück und Allah subhanahu wa ta'ala hat Engel geschickt, damit sie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam helfen. Und so nach der Verlust am Anfang an haben die Muslime gewonnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diesbezüglich Koran herabgesandt in Surah Tauba, die Surah 9, Ayat 25 bis 27. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hat euch den Sieg in vielen Schlachten oder in vielen Zügen gegeben und am Tag von Hunayn. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala das erklärt, was der Sinn war. Der Sinn war, dass diese Leute gedacht haben am Anfang an, wir sind so viel und weil wir so viel sind, dann werden wir bestimmt gewinnen. Nein, das ist nicht so. Im Islam, Quantität ist nicht wichtig, Qualität ist wichtig. Drei Leute, die gläubig sind und die Allah fürchten, die können mehr schaffen als Tausende, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchten. Das geht nicht um Zahlen. Weil viele Leute denken, das geht um Zahlen. Aber am Ende, Zahlen. Zahlen bringt nicht. Quantität, aber Qualität ist wichtig. Und das war die Lektion in diesem Schlacht. Natürlich die Beduinen und die Gegner des Islam am Anfang an, die haben sich gefreut, weil sie gedacht haben, die Muslime sind vernichtet. Aber das war anders dann. Allah subhanahu wa ta'ala hat das geändert, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala gebeten hat um den Sieg. In diesem Krieg hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eine Frau gesehen, die wurde getötet. Sagte, man dürfte diese Frau nicht töten. Wer hat das getan? Da hat man gesagt, Khalid. Der hat gesagt, oh Allah, ich sage mich los von dem, was Khalid getan hat. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Sahabi geschickt, dass er zu Khalid geht und er sagt ihm, du darfst kein Kind töten, du darfst keine Frau töten, du darfst keinen Behinderten auch töten. Darf das nicht machen. Wenn das auch Kriegszustand ist. Und da hat man eine Lektion von Hunayn bekommen. Die Leute, die von Hawazin und Thaqif und von den arabischen Stämmen, die sind jetzt drei Gruppen geworden. Eine Gruppe zog sich zurück in Al-Ta'if, eine Gruppe, die war in Al-Tas und eine in Nakhla, in der Nähe von Al-Ta'if war das. Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad sallam hat zu Al-Tas, zu diesem Platz, hat auch eine Brigade geschickt. Abu Amr al-Ash'ari war der Führer. Aber die wurde getötet, Abu Amr al-Ash'ari. Dann hat Abu Musa al-Ash'ari die Führung genommen und die Muslime haben auch diesen Krieg gewonnen. Und dann blieben zwei. Das bedeutet die Leute, die in Al-Ta'if sind und die Leute, die anderen. Natürlich später haben diese Leute den Islam angenommen. Das werden wir, inshallah, das nächste Mal bei Ibn Ta'ala erklären. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل يضلل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عليكم السلام. Das achte Jahr nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebte in Medina 11 Jahre ungefähr. Und wir sind jetzt beim 8. Jahr. Das wird, es bleiben noch 3 Jahre. Und so kommen wir zum letzten Lebensjahr von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Im 7. Jahr nach der Auswanderung von Mekka nach Medina, gab es natürlich erfreuliche Ereignisse für die Muslime. Unter anderem haben viele von den arabischen Stämmen den Islam angenommen. Die Muslime waren stark geworden in der arabischen Halbinsel. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Briefe an die Könige und Führer damaliger Zeit geschickt, damit sie den Islam annehmen. Und natürlich auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann und die Muslime waren die Herrscher in Medina geworden, weil die 3 Stämme von den Juden die Medina verlassen haben. Und die Muslime haben auch Khaybar befreit. Das heißt, allgemein konnte man sagen, der Islam hat sich so rasch verbreitet in der arabischen Halbinsel in diesem Jahr. Dann hat das 8. Jahr angefangen und am Anfang dieses Jahres haben 3 wichtige Leute den Islam angenommen. Amr ibn al-As, Khalid ibn al-Walid, Uthman ibn Talha, ibn Abi Talha. Und diese 3, sie sind wirklich 3 Leute, die von den besten Familien Quraysh waren, von Mekka. Und die waren auch Leute, die bekannt waren. Zum Beispiel Khalid ibn al-Walid war der Reiter und derjenige, der Führer in den Kriegen, dass er den Islam annimmt, das ist nicht leicht für die Mekkaner. Amr ibn al-As war eine Person, die sehr schlau war. Und Uthman ibn Talha, radwanallahu alayhim jami'an, die waren sehr gute Leute. Erstmal Amr ibn al-As. Amr ibn al-As war in Abyssinien. Abyssinien, das ist Äthiopien heutzutage, so ungefähr dieses Gebiet. Amr al-As war dort und er hat dort Amr ibn Umayya al-Dumri getroffen. Amr ibn Umayya al-Dumri, er war der Botschafter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an den Oberhaupt von Abyssinien, Negus. Als Amr ibn al-As das sah, er wollte Problem stiften zwischen Negus und zwischen den Muslimen. Aber Negus hat das nicht akzeptiert. Und Amr ibn al-As hat das gesehen, dass der Islam die Wahrheit ist. Dann hat er den Islam angenommen. Und im Jahre 8 kam er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit er Treueid auch leistet, damit er bekannt wird, dass er den Islam in Abyssinien angenommen hat. Und dann kommt er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. إسلام خالد أما خالد فكان من أشد الناس على النبي والمسلمين ولكن الله أراد به خيرا وكان خالد لا يشهد مشهدا ضد المسلمين إلا يخسر فيه وأما مع غير المسلمين كان يربح يعني مع غير المسلمين كان يربح مع المسلمين يخسر وهذا الأمر جعله يفكر تفكيرا عجيبا انه ما الخبر كل مره لما اكون ضد المسلم اخسر لما اكون معه يكون النصر حليفي وفي الحديبيه كذلك كان على راس فرسان المشركين والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان وبعسفان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم او عسفان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين صلاه الخوف واستعد فخالد الوليد فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحميه الله سبحانه وتعالى. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء سنة بعد الحديبية، صلح الحديبية قلنا كان في سنة 6 وعمرة القضاء كانت في سنة 7، فخرج أهل مكة من مكة حتى يتركوها للمسلمين. فالوليد بن الوليد وهو أخو خالد بن الوليد كان قد أسلم، فتعجب كيف يغيب خالد، فأرسل له رسالة فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، ومثل الإسلام جهله أحد، وقد سألني رسول الله عنك وقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين كان خيرا له، ولقد دناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما قد فاتك من مواطن صالحة. فلما وصل خالدا الكتاب استشعر بكرم النبي صلى الله عليه وسلم وبتقدير النبي صلى الله عليه وسلم له، فازداد رغبة في الإسلام، ورأى رؤيا، رأى أنه كان في بلاد ضيقة مجدبة، فخرج منها إلى بلاد خضراء واسعة، فقال: إن هذه لرؤيا. فكانت البلاد الضيقة بلاد الشرك، والبلاد الخضراء الواسعة هي دنيا الإسلام. وفي لحظة من اللحظات هداه الله سبحانه وتعالى، فأخبر صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل فأبيا، ثم عرض على عثمان بن طلحة فأسرع الإجابة، وخرج خالد وعثمان حتى وصلا المدينة، وكان الركب قد وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا المدينة وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخل الإسلام. ولما وصلوا هناك كان كذلك عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة وخالد بن الوليد، فسأل خالد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله سبحانه وتعالى له. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعلم، يقول: الإسلام يجب كل شيء قبله. هنا مسألة جميلة حصلت، ألا وهي لما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده لعمر بن العاص، مد يده يبايع الإسلام، فسحب عمر بن العاص يده، قال له: أشترط. قال له: أشترط. قال له: أشترط يعني أضع شرط. قال له: قال له: أن يغفر الله لي. قال له: يا عمر، ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ كل شيء ما فعل الإنسان الإسلام يجبه، يهجمه، بحيث أنه الإنسان إذا كان قد فعل شيئا قبل الإسلام يغفر الله، ولو كان فعل شيئا جيدا قبل الإسلام، عملا صالحا وعمل في الإسلام صالحا، فإن الله يحسب له العمل الصالح للإسلام، وهذا من فضل الله، من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام. طبعا هناك من قال أن خالد أسلم في سنة 7، ولكن المحققون يقولون أنه كان في سنة 8. ما يهمنا نحن بأي سنة تمام، ولكن المهم إسلام هؤلاء الأبطال الثلاثة. بارك الله فيكم. خالد ابن الوليد نتيجة تيزا نامه ist ein sehr bekannter Name in der islamischen Geschichte. Und das ist ein Gefährte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war ein großer Führer und einer, der vor dem Islam, vor seinem Islam, gegen die Muslime und den Islam gekämpft hat. Khalid ibn Walid ist natürlich bekannt. Er hat die Brigade geführt in Uhud, die Muslime von hinten angegriffen haben, und die Muslime haben den Krieg verloren in Uhud. Das war Khalid, derjenige, der dort war. dazu Barakallahu Fikum, Khalid Walid war ein sehr bekannter in Mekka. Als sie Kämpfer wollten oder einen Führer wollten für Kampf, Reiter haben sie Khalid genommen. Khalid Walid hat gemerkt, dass er immer, wenn er gegen den Propheten was unternehmen möchte oder will, kann er nichts weiter machen. Deshalb hat Khalid in diesem Zusammenhang sozusagen Vorahnung gehabt. Egal was ich gegen die Muslime vornehme, klappt nicht. Warum? Hat er sich gefragt. Die Antwort natürlich hat er erfahren, als er einmal gegen den Propheten was vornehmen wollte, das war im Jahre 6 nach der Auswanderung, im Jahre 7 nach der Auswanderung. Der Prophet hat schnell gebetet und er hat sich vorbereitet. Deshalb hat Khalid gewusst, dass der Prophet von Allah geschützt wird. Als dann die Muslime im Jahre 7 in Mekka waren, damit sie das Haus Allah besuchen, haben die Mekkaner Mekka verlassen für die Muslime, weil die Leute von Mekka, die haben Götzen angebetet. Die Muslime dürften pilgern, nicht pilgern, eigentlich sagt man, das Haus besuchen, Umrah. Und Khalid Walid ist nicht geblieben in Mekka. Sein Bruder, der den Islam angenommen hat, Al-Walid ibn Al-Walid, er hat gesagt, wo ist Khalid? Da hat man gesagt, der ist auch weg. Dann hat er ihm einen Brief geschrieben. Der hat ihm gesagt, du hast Verstand und du bist eine Person, die sehr schlau ist. Und der Islam ist eine Religion, die klar ist. Und jede Person weiß nicht, was der Islam ist. Der Prophet Mohammed hat nach dir gefragt. Sein Bruder schreibt Khalid. Der Prophet hat nach dir gefragt. Und er sagte, der Prophet, einer wie Khalid sollte den Islam verstehen und den Islam annehmen. Und wenn er zu uns kommt, also wenn er den Islam annimmt, dann werden wir ihn respektieren. Und so einer wie Khalid sollte seine Kraft und Energie für den Islam einsetzen und nicht gegen den Islam. Sein Bruder hat ihm gesagt, hat ihm geschrieben, dann weiter, überlege dir gut. Überlege dir gut und versuche den Rest deines Lebens zu retten, indem du sozusagen den Islam annimmst. Als Khalid diesen Brief bekommen hat, hat er nochmal etwas, hat er geträumt. Er hat geträumt, dass er in einem engen Land war und dieses Land war Dürre, es gab keine Pflanzen und dann hat er dieses enge Land verlassen. Und er kam zu einem großen Land mit Bäumen und mit Grün. Er hat gesagt, das ist mein Traum. Das heißt, ich nehme den Islam. Der hat zwei Leute von Führern von Mekka gesagt, kommt mit, wir nehmen den Islam an und wir wandern aus zum Propheten. Sie haben nicht akzeptiert. Dann hat er mit Uthman ibn Talha gesprochen. Uthman ibn Talha sagte, ja, ich mache mit. Und sie waren dann in Medina angekommen. Bevor sie ankamen, der Prophet hat die Nachricht bekommen, dass sie kommen, um den Islam anzunehmen. Und so kamen sie zum Propheten und sie haben den Islam angenommen. Und hier haben sie gesagt, oh Prophet, mach für uns mit Gebet, dass Allah uns verzeiht, was wir früher von schlechten Taten begangen haben, was wir Sünden begangen haben. Der Prophet sagte ihnen, der Islam löscht das Schlechte, was vor dem Islam war. Interessant ist ihr, als sie dem Propheten die Hand gegeben haben, um dieser Treuschwur oder Schwur, Treueid oder Treuschwur, um das zu bestätigen, sie haben dem Propheten die Hand gegeben. Bei Amr ibn al-As, als er dem Propheten die Hand gegeben hat, der Prophet hat auch seine Hand gegeben, Amr ibn al-As hat seine Hand zurückgenommen. Der Prophet sagte ihm, was ist los, Amr? Der sagte ihm, Islam an unter einer Bedingung. Der Prophet sagte, sag deine Bedingung. Der sagt, dass Allah mir verzeiht, alles, was ich vor dem Islam gemacht habe, vom Schlechten, weil ich gegen euch gekämpft habe und so. Der Prophet sagte ihm, O Amr, der Islam löscht das Schlechte, was vor dem Islam war. Und passt auf hier, das ist wichtig zu verstehen. Und so ist es von Wichtigkeit, dass man etwas bemerkt. Wenn man vor dem Islam schlecht getan hat und dann kommt der Islam an, dann wird alles, was vor dem Islam ist, vom Schlechten gelöscht. Wenn man vor dem Islam gut gemacht hat, und dann nimmt man den Islam und dann praktiziert man den Islam richtig, dann wird das Gute, was vor dem Islam war, auch angerechnet für die Person, die den Islam angenommen hat. Weil die Werke im Islam zählen. Und das ist eine große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich gebe Beispiel. Eine Person hat vor dem Islam zum Beispiel jemanden beleidigt. Und er hat einem Armen gespeist. Man nimmt den Islam an. Und man praktiziert den Islam. Die Beleidigung, dies wird gelöscht. Aber Speisen des Armen wird angerechnet als gute Tat auch im Islam. Obwohl die Person das vor dem Islam gemacht hat. So großzügig, so barmherzig ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wir reden weiter über die Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das ist die Geschichte vom Islam. Und wir reden über Mu'tah. Mu'tah, das war ein Kampf zwischen 3000 in Mu'tah, das ist eine Stadt im Norden heutzutage von Saudi-Arabien, und das ist sozusagen in Jordanien. Syrien und Saudi-Arabien, dort in dieser Ecke, dort ist Mu'tah. Mu'tah ist eine kleine Stadt und die ist bis heute. Das war im Jahre 8 in Jamad al-Ula. Das wird im Jahre 629 ungefähr. 629. Es gab Leute, die den Botschafter vom Propheten getötet haben. Der Prophet hat einen Botschafter geschickt zu dem Provinzleiter von Busra. Busra ist eine kleine Stadt südlich von Damaskus, damit sie ihn zum Islam aufrufen. Auf dem Weg wurde er getötet, dem Botschafter. Der Prophet wollte sozusagen diese Leute zur Rechenschaft ziehen, weil sie das gemacht haben. Man sagt, nein, es gab eine Gruppe von Muslimen, die zum Islam aufgerufen haben, dann kamen diese Beni Amr und die haben die Muslime angegriffen und getötet. Obwohl die Muslime friedlich waren, die wollten nicht kämpfen. Der Prophet wollte natürlich diesen Leuten zeigen, dass sie Fehler gemacht haben. Auf jeden Fall, dann hat der Prophet Leute geschickt. 3000 Muslime. Und der Prophet sagte, der Führer dieser Armee, wenn er getötet wird, dann Ja'far ibn Abi Talib. Wenn er getötet wird, dann Abdullah ibn Rawah. Die Muslime sind marschiert. Und sie kamen an eine Stadt, die ist Ma'an. Die ist bis heute in Jordanien. Die Muslime haben gehört, dass Heraklius 100.000 Römer hat und 100.000 von den Christen, von den Arabern sind dazu gekommen. Die sind 200.000, die wollen diese 3.000 angreifen. 3.000 gegen 200.000. Was sollen die Muslime jetzt machen? Die sind nur 3000 und die anderen 200.000. Einige haben gesagt, am besten wir schicken jemanden zum Propheten, der fragt ihn, was wir machen. Abdullah ibn Rawaha, sozusagen der dritte Führer, sagte, wieso? Habt ihr Angst? Was passieren wird, maximal ist, dass wir vor Allah subhanahu wa ta'ala sterben oder getötet werden. Und dann sind wir Märtyrer. Wir machen weiter, was der Prophet uns gesagt hat. Wir haben gesagt, es ist in Ordnung. Dann kamen die beiden Gruppen und die Muslime natürlich haben diesen Ort gewählt, das war Mu'tah. Und dann kam, hat der Kampf angefangen. 200.000 Römer, 100.000 Römer, 100.000 von den arabischen Christen gegen 3.000 Muslime. Wenn man denkt, das ist klar, die werden sie vielleicht innerhalb 5 Minuten vernichten. Aber das war nicht so. Weil Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime unterstützt und schützt. Und wenn Allah dich schützt, dann kann keiner dir was Schlechtes tun. Das hat angefangen. Sie haben angefangen zu kämpfen. Zayd ibn Haritha wurde getötet. Dann hat Ja'far ibn Abi Talib die Flagge genommen. Man hat erstmal seine rechte Hand geschnitten. Er hat das mit der linken getragen. Man hat die linke Hand geschnitten. Dann hat er das mit seinen Armen genommen. Und dann kam einer und er hat ihn richtig getötet. Dann hat, und er war 33 Jahre alt, Ja'far ibn Ali ungefähr. Dann hat Abdullah ibn Rawaha die Flagge genommen, weil er der dritte Führer war. Am Anfang hat er so, zögerte er ein bisschen, dann sagte er, der war auch nicht da, Abdullah ibn Rawaha. Er sagte, ich hab meine Seele beschworen, dass sie das macht. Oder dass sie gezwungen wird, weiterzumachen. Es wird weiter zu kämpfen in diesem Sinne. Alle Leute haben alles verlassen, was sie haben von Vermögen. Und sie sind gekommen. Aber wieso will meine Seele oder meine Psyche das Paradies nicht? Die sind die Römer gekommen und ich werde gegen sie was vornehmen. Er hat das genommen, sie haben ihn auch getötet. Die drei Führer sind getötet. Was sollen jetzt die Muslime machen? Die haben keinen Führer mehr. Thabit ibn Akram, der hat die Flagge genommen. Und er hat gerufen, Muslime, ihr sollt einen Führer nehmen. Dann hat man ihm gesagt, du. Der hat gesagt, nein. Dann haben sie gesagt, Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid. Und er war ein richtiger Führer, Khalid ibn al-Walid, was wir erzählt haben, wie er den Islam auch angenommen hat und so weiter. Dann hat Khalid die Führung übernommen und er war sehr schlau. Und subhanallah, die Nacht ist gekommen. Also sie könnten nicht mehr kämpfen gegeneinander. Sie wollten Pause nehmen. Früher war das so. Am Tag kämpfen sie, in der Nacht schlafen sie. Und dann am nächsten Tag machen sie weiter. Was hat Khalid hier gemacht? Er hat den linken Flügel der Armee recht gemacht. Und die rechte links. Und vorne hinten und hinten vorne. Und er hat Reiter hinten gelassen, die sollten viel Staub machen. Reiten, damit viel Staub kommt. Und er hat die Römer zurückgezogen in Richtung Wüste. Die Römer haben geguckt, das sind andere Leute. Sie kannten die Leute nicht mehr. Und mit diesem Staub von hinten, sie dachten, die Muslime haben Unterstützung bekommen, sehr viele Soldaten. Deshalb haben die Römer aufgehört, gegen die Muslime zu kämpfen. Und die Muslime kamen zurück. Hier ist wichtig, etwas zu verstehen. Der Prophet war nicht dabei. Aber der Prophet war in Medina, und das ist ein Wunder übrigens. Der Prophet war in Medina. Es gab damals weder Internet, noch Telefon, noch was anderes. Der Prophet war in Medina. Und er hat den Muslimen erzählt, genau, was dort passierte. Der Prophet sitzt in Medina und die sitzen ungefähr 1000 Kilometer weit weg von ihm. Er sagte ihnen, Zayd hat die Flagge genommen, er wurde getötet. Ja'far hat die Flagge genommen, man hat mit ihm so gemacht und so gemacht. Abdullah ibn Rawah hat die Flagge genommen, er wurde auch getötet. Und ein Schwert von Schwertern Allahs hat die Flagge genommen. Das war Khalid. Und der Prophet hat erzählt, dass diese Leute das Paradies erreicht haben, weil sie für Allah subhanahu wa ta'ala getötet wurden. Als die Armee zurückkam, die Leute haben ihnen gesagt, ihr seid die Leute, die ausgeflohen sind. Das heißt, ihr habt Angst gehabt und ausgeflohen. Der Prophet sagte, nein, die sind nicht ausgeflohen, sondern die haben das für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Und natürlich, das war sehr traurig, weil Ja'far ibn Abi Talib der Cousin auch vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Der Prophet war sehr traurig. Er hat Ja'far sehr gemocht und sehr geliebt. Er hat gesehen, wie seine Kinder weinen. Er hat sie genommen und er hat sie geküsst, sallallahu alaihi wasallam, die Kinder von Ja'far. Er hat den Leuten gesagt, macht für die Familie von Ja'far Essen, weil diese Leute traurig sind. Dadurch, was mit ihnen gemacht wurde, weil sie eine Katastrophe haben. Subhanallah, das wird im Islam, wenn jemand stirbt, dann machen die Nachbarn oder die Verwandten Essen für die Familie. Nicht wie heute. Heute ist das total anders in unseren Ländern. Wenn jemand stirbt, dann muss die Familie kochen für 1000 Leute manchmal. Und da muss man ein großes Zelt bauen und die Leute werden eingeladen und sowas. Und das ist alles nicht von unserer Religion. Eigentlich in unserer Religion ist es anders. Man sollte den Leuten Beileid wünschen und man sollte auch barakallahu fikum, diesen Leuten helfen, die traurig sind dadurch, was mit ihnen oder was mit ihnen passiert. Die Frau von Ja'far ist Asma bint Umays. Sie war eine sehr schöne Frau und gläubige Frau. Sie hat nach Ja'far Abu Bakr al-Siddiq geheiratet und danach ist er gestorben, Abu Bakr. Dann hat sie Ali ibn Abi Talib geheiratet. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, wichtig ist in diesem Zusammenhang diese Geschichte. Wie konnte man sich das erklären? Der Prophet ist in Medina und die Leute sind in Syrien. Und der Prophet erzählt den Leuten genau, als ob er dort steht und sieht. Das ist natürlich die Offenbarung Allahs. Allah hat ihm das gezeigt. Das ist eine Geschichte von den natürlich von den vielen, die Wunder vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die er von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, beweisen. Wir haben nicht so viel Zeit, deshalb machen wir schnell noch. Oder wir stoppen hier, inshallah, damit wir nicht lange machen. Heute ist 29.05. Bis zum nächsten Mal, inshallah, wir machen weiter mit Ghazwat Dhat Salasil. Und das nächste Mal, inshallah, reden wir, barakallahu fikum, über natürlich die Befreiung von Mekka. Und das ist natürlich die größte Befreiung. Und wie ich schon erzählt habe, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wir haben noch 3 Jahre und so kommen wir zu Ende mit der Geschichte von unserem Propheten. Und wenn wir fertig sind von der Geschichte von unserem Propheten, fangen wir mit den 4 Recht-Khalifen-Zeit und dann mit Amawiyin-Zeit, Abbasin-Zeit und so weiter. Das wird geschichtemäßig und wir erklären hier, das ist Aspekt der Geschichte. Das wird, wie ist das in der Geschichte? Und manchmal rede ich ein bisschen über religiöse Themen dabei. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ma'al nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katheera. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.